Manch einer von uns kennt vielleicht die Geschichte, die es ungefähr so geht. Vor langer, langer Zeit lebte ein König. Dieser König hatte einen Hofnarren. Und dieser Hofnarr war so gut, dass der König ihn einst zu sich rief und sagte: Du bist so gut, ich verleihe dir den Titel, du bist der größte Narr. Es vergingen Jahre und eines Tages hörte der Hofnarr, der König ist am Sterben. Der Hofnarr geht zum König und fragt den König: Hast du gewusst, dass dieser da kommt? Ja, sagt der König. Was hast du dafür getan? Nichts. Dann muss ich dir den Titel zurückgeben. Du bist der größte Narr. Und da er so gestorben ist, lebt er auch nicht glücklich und zufrieden in alle Ewigkeit. Dazu einen Bibeltext, 2. Timotheus 4, Vers 7 und folgend. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Was für ein Unterschied in den Antworten. Der Narr, der den König fragt, was hast du dafür getan, obwohl du wusstest, dass dieser Tag kommt? Nichts. Und Paulus, der hier von seinem Leben berichtet, das auf diesen Tag ausgerichtet war, ja vielmehr auf das ausgerichtet war, was nach diesem Tag des Sterbens kommt. Paulus konnte sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und für mich gibt es einen Siegeskranz, eine Ehrenkrone. Und das wird mir Gott anerkennen. Das sagte Paulus nicht in den Tagen kurz nach seiner Bekehrung da bei Damaskus. Das sagt er nicht am Anfang seines Glaubenslebens, sondern das sagt er, indem er selbst, in einer Zeit, in der er selbst in Erwartung ist, bald zu sterben. Vielleicht sogar als Märtyrer. In dieser Erwartung, bald zu sterben, ist sein Herz, ist seine Seele und ist seine Aussage über sein Leben und die Aussage über seine Zukunft zuversichtlich. Positiv. Gewiss, sicher. Er hat seinen Frieden, er hat seine Zuversicht, er hat seine Sicherheit. Wie geht es uns und wie geht es Menschen, die wir fragen, was denkst du, was mal passiert, wenn du gestorben bist? Manche denken überhaupt nicht nach über dieses Leben, über diese Möglichkeit, über diese Situation und leben so dahin, verdrängen es. Andere würden vielleicht sagen, naja, das kann doch kein Mensch wissen, ist doch noch keiner zurückgekommen. Jesus ist zurückgekommen, der war tot und ist auferstanden. Und die Bibel gibt es, die uns belehrt und sagt, wie das alles sein wird, so viel wie wir wissen müssen. Und so sagt auch manch einer, naja, ich hoffe, Gott meint es gut mit mir oder ich hoffe, ich war gut genug und so weiter und so fort. Aber diese Gewissheit, die Paulus hat, die ist ja nicht ein Zufall, sondern er hat ja Gründe, warum er sagen kann, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Ich brauche diesen Tag des Todes nicht zu fürchten. Gut, vielleicht habe ich ein bisschen Bedenken und Scheu, was das Sterben betrifft. Das habe ich noch nie erlebt und das ist ja auch nicht immer nur in Frieden. Aber was danach kommt, das ist nicht Glückssache für mich, sondern ich weiß, was danach kommt. Ich weiß, dass mir Gott, der gerechte Richter, diesen Ehrenkranz geben wird. Ich weiß, danach gibt es ein Leben, das sich lohnt. Und ich habe Heilsgewissheit, sagt er mit anderen Worten. An anderer Stelle, und das ist ihm so kostbar und so wertvoll, dieses, was vielleicht manch einer von uns oder in unserer Zeit sagen würde, ist doch ein Vertrösten auf das Leben nach dem Tod. Und nein, für Paulus ist es nicht ein Vertrösten, sondern ein wirklicher Grund des Trostes. In einem seiner Briefe schreibt er davon, dass Jesus einst wiederkommt und Gottes Kinder bei ihm sein werden. Dass die Menschen, die in ihm sterben, in Gott sterben, auch dann bei Gott sein werden. Und er sagt, so tröstet einander mit diesen Worten. Was für ein Trost, wenn wir sagen dürfen, ich werde bei Jesus sein, ich werde im Himmel meine Herrlichkeit, meine Ewigkeit verbringen. Und wenn wir sagen können, da ist mein Mann, da ist meine Frau, da sind meine Kinder, da sind andere, mit denen ich auf dieser Erde so verbunden war, und im Himmel dürfen wir in Gottes Herrlichkeit leben. So tröstet einander mit diesen Worten. Ich habe den Lauf vollendet, sagt Paulus. Er hat ja seine Gründe, warum er so zuversichtlich ist, warum er diese Gewissheit hat, dass er die Herrlichkeit in Herrlichkeit verleben wird und nicht nach dem Tod den zweiten Tod durchleben wird. Die Bibel spricht vom zweiten Tod. Der erste Tod ist das Sterben hier auf dieser Erde, und der zweite Tod ist, wenn wir nicht gerettet sind, wenn wir unsere Strafe und die Hölle, so sagt es die Bibel, dann für ewig erleben werden. Das ist der zweite Tod. Aber du musst nicht in den zweiten Tod, den ersten musst du durchleben. Das war dem Paulus auch klar, und er erwartet ja darauf, dass es bald so sein wird. Aber dann, den Ehrenkranz wird er empfangen, dem ihm Gott, der gerechte Richter, geben wird. Und das hat seine Gründe, und die wollen wir uns ein bisschen anschauen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, sagt Paulus. Kämpfen, Kampf, Krieg, das erwarten wir eigentlich nicht, dass es gut ist. Und erwarten wir nicht, dass es schön ist. Ja, es geht uns nicht immer gut als Gottes Kinder auf dieser Welt. Es ist keine Luxustour auf einem Luxusliner, sondern es ist ein Kampf. Mit Jesus durchs Leben gehen bedeutet manchen Kampf. Ich meine, manchen hätten wir auch, wenn wir ohne Jesus durchs Leben gehen würden, das ist auf dieser Erde so. Aber mit Jesus durchs Leben gehen bedeutet manchen Kampf, den wir sonst nicht hätten. Und Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Er hat nämlich für eine Sache gelebt. Er hat für eine Sache gelebt, dafür, dass auch andere gerettet werden. Dass andere den Weg zu Jesus finden, andere auch in den Himmel kommen. Nicht irgendeinen Kampf von all den vielen und schlechten, sondern er hat ganz bewusst auch den Kampf des Evangeliums gelebt, sein Leben Jesus zu geben und auch das auf sich zu nehmen, dass es da Interessenten gibt, die ihm das streitig machen wollen, die ihn behindern wollen dabei, dass es einen Feind, einen Teufel, eigene Dinge im Leben gibt, die einem wieder wegbringen wollen von diesem guten Kampf. Rechnen wir damit, dass unser Weg zum Himmel auch mit manchen Kampf verbunden ist. Er sagt aber auch, ich habe den Lauf vollendet. Also, wir können hier an den Wettlauf denken. Ich habe den Wettlauf vollendet. Schön, dass er nicht sagt, ich habe den Wettlauf gesiegt, ich bin als Erster angekommen, ich bin besser wie alle anderen. Das soll dieses Beispiel, das soll dieses Vergleich nicht sagen, sondern er sagt, ich habe den Lauf vollendet. Dabei sein ist alles. So ungefähr sagt man manchmal. Und wenn du, nehmen wir ein dummes Beispiel, einen Marathon gelaufen bist, bis zum Ende, und bist der 50. oder der 500. gewesen, aber hast es durchgehalten, dann hast du den Lauf vollendet. Dann hast du durchgehalten. Dann bist du dran geblieben. Und alle Achtung dafür, ich habe noch keinen gelaufen, Marathon. Den Lauf vollendet. Es gibt eine Strecke. Es gibt einen Weg. Da kommt es darauf an, dass du drauf bleibst, dass du den gehst, wie er vorgesteckt ist, wie er vorgegeben ist, wie er in die Bibel nennt und lehrt. Und da ist es nicht wichtig, dass du besser bist wie der andere und den übertrumpfst und als Erster ankommst, sondern dass du an dieses Ziel ankommst. Dieses Ziel, wenn du einst hier stirbst, dann hast du diesen Lauf vollendet. Und wenn du sagen kannst, wie Paulus, ich habe den Lauf vollendet, ich bin bis zum Ende dran geblieben, dann darf dich diese Erwartung der Glückseligkeit beseelen. Ich habe Glauben bewahrt, sagt Paulus. Glauben bewahrt. Er lebte sein Leben mit Gott aus Glaube und nicht aus eigener Gerechtigkeit. Manche, und so eine Zeit lang der Paulus, auch bevor er da bei Damaskus sich bekehrt hat, sein Leben als eine Wende nahm, so lebte Paulus aus seinem eigenen Glauben, aus seiner Gerechtigkeit, nicht im Vertrauen auf Jesus, der für seine Schuld gestorben ist und so weiter, wie wir es kennen, sondern ich bin der Pharisäer, ich bin der Topgeistliche, ich halte die Gebote Gottes, so wie eben diese Pharisäer, von denen wir in der Bibel lesen, auch von anderen, auf ihre eigene Gerechtigkeit gezählt haben. Und Paulus dann aber sagt, ich nehme nicht meine Gerechtigkeit, die ist nicht genug, die ist, obwohl ich darin weit gekommen war, obwohl ich sehr gerecht war nach menschlichen Maßstäben in diesen Dingen, aber nicht meine Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Gottes, die mir aus Glauben und durch Glauben wird. Das, was hier Paulus uns sagt mit diesen wenigen Worten, ist ein Zeichen, dass wir nicht automatisch, nicht zufällig, nicht passiv ans Ziel kommen, einfach so, dass wir nicht einmal anfangen und dann die Sache abgehakt ist und dann alles klar ist und wenn es dann soweit ist, wenn ich sterbe, dann wird schon gut gehen, sondern das zeigt uns, dass es ein aktives Leben mit Gott ist. Den Glauben bewahren, den Lauf vollenden, den Kampf kämpfen. Und so ist es vielleicht auch bei uns. Diese Punkte, sind wir dran, sind wir aktiv, bewahren wir den Glauben. Ich glaube, zu den Galatern sagt Paulus mal, im Geist habt ihr angefangen und im Fleisch wollt ihr vollenden. Im Geist angefangen, damals, wie du angefangen hast, wie du dein Leben Jesus gegeben hast, weil du mitbekommen hast, du musst dich bekehren, weil du mitbekommen hast, deine Gerechtigkeit, dein ist nicht genug, sondern du brauchst die Gerechtigkeit, die dir in der Vergebung durch Jesus Christus zuteil wird. Und so sind wir gefordert, dran zu bleiben. Wie sieht es bei dir aus? Die Bibel spricht davon, dass man lau werden kann, so wie Wasser immer kälter wird, wenn man es stehen lässt und nicht und den Tauchsieder halt rausnimmt oder so. Immer kälter wird. Die Feuer immer mehr verglimmt. Die Glut kleiner wird. Wir wollen doch auch diese Krone, diesen Siegeskranz des Lebens, diese Gerechtigkeit, diese Herrlichkeit, die mir Gott geben will, wenn ich auf der anderen Seite ankomme. Wenn ich durch das Sterben auf dieser Erde, durch den Sterbeprozess durch bin und dann vor Gott stehe. Wir wollen diesen Siegeskranz, wir wollen in dieses Reich eintreten, in diese ewige Herrlichkeit, in den Himmel mit all seinem Zubehör, mit all seiner Freude, mit all seinen Glücksbringern, Dinge, die uns Glück bringen. Nicht zufällig, sondern weil das Glück in Gott und in Jesus liegt. Der Himmel ist ja schwer zu beschreiben, weil wir gar keine Ahnung haben, wie herrlich der ist und weil uns die Worte und die Perspektive fehlen. Aber glaub mir, der Himmel, da bist du glücklich. Da bist du zufrieden. Da hast du alles, was du brauchst. Manche müssen dazu auf diesen Lauf, auf diese Rennbahn erst noch eintreten. Die hampeln vielleicht irgendwo rum, denken Cross Country, querfeld ein, wird schon irgendwie gut gehen und ich gehe meinen eigenen Glauben, ich habe schon meine Vorstellungen und die gehen ihren eigenen Glaubensweg und das ist nicht die Bahn, die sie laufen sollen und können damit auch nicht das Ziel erreichen. Da sagt Jesus in Matthäus 7, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt und viele sind, die durch sie eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. In Lukas wird uns das sogar so erzählt und genannt, diese Geschichte. Ringet danach, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Kämpft darum. Denkt nicht, wenn Gott was will von mir, wird er sich schon melden, sondern suche ihn, eifere. Und dass du durch diese enge Pforte auf diesen Weg kommst. Und es ist wichtig zu erkennen, dass hier von einer Pforte und von einem Weg die Rede ist. Manche gehen durch die Pforte durch, vielleicht haben sie einen guten Pfarrer im Unterricht. Vielleicht haben sie Freunde, die ihnen sagen, und sie gehen durch diese Pforte durch, bekehren sich, wie sie sagen, geben ihr Leben Jesus und dann denken sie, ja, die Versicherungspolice ist abgeschlossen, jetzt kann ich abwarten, bis der Ernstfall eintritt. Aber der Ernstfall tritt sofort ein, wenn du durch die enge Pforte eingehst. Die Kämpfe fangen an. Die fangen sogar schon vorher an. Die wollen gar nicht, dass du durch diese enge Pforte auf den Weg gehst. Was könnte denn diese enge Pforte sein? Wie komme ich auf diesen Weg? Wie Paulus auf diesen Weg gekommen ist damals, dort vor Damaskus, als dieser Paulus selbstgerecht vom Reittier fiel, in Licht gehüllt, Gott zu ihm sprach, Paulus. Und Paulus sagt dann, Herr, wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Obwohl Paulus so eifrig war für ihn. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus hat eine Begegnung und sein Leben verändert sich da. Er geht auf diesen Jesus ein, der ihn begegnet. Nicht überall ist eine Bekehrung so dramatisch. Meine war nicht so dramatisch, deine vielleicht nicht. Aber es gibt sie, diese dramatischen Bekehrungen. Und nicht immer sind sie so dramatisch. Aber dass du Jesus begegnest, das kann auch ganz undramatisch sein, es kann ganz stille sein, leise sein, allein bei dir in deinem Zimmer oder im Seelsorgebüro eines Geistlichen oder wo auch immer, dass du dein Leben Jesus gibst, dass du durch diese Tür eingehst. Was kann uns einfallen zur Tür, dass das ist? Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Tür. Neben anderen Vergleichen benutzt er diesen Vergleich, ich bin die Tür. Also, mit anderen Worten, dass du durch Jesus auf diesen Weg gehst, wenn Jesus die Tür ist. Jesus ist einzigartig und hat einzigartig gelebt und hat Einzigartiges getan. Jesus kommt auf die Erde als Gott. Und er lebt ein Leben ohne Sünde. Und er stirbt dort für Sünde. Aufgrund von Sünde. Nicht seiner eigenen, sondern für die Sünden der Menschen. Mit anderen Worten, er bezahlt die Schuld, die da ist. Und deswegen, weil er sie bezahlt hat, der Preis war sein Kreuzestod, weil er sie bezahlt hat, kann er sie auch uns vergeben. Und wenn Jesus die Tür ist, dann ist das die Tür. Das gehört zu dieser Tür, dass mir die Sünde vergeben wird. Und dass ich rein im Gewissen werde, rein im Herzen werde vor Gott. Petrus spricht mal, als er gefragt wird, was müssen wir tun, um gerettet werden. Tut Buße und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dieser Petrus sagt auch, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Also hier mit anderen Worten nochmal, Jesus ist dieses Tür. Und der Weg dann. Aber durch diese Tür gehen ist umkämpft. Probier's mal aus. Viele von uns haben es erlebt, wenn wir uns bekehren wollten. Wo wir uns bekehrt haben, da kamen Anfeinde. Was? Bist jetzt auch einer von den Verrückten? Nimmst du es mir auch ernst? Bist du jetzt ein frommer Heiliger? Willst du was Besseres sein? Manche bekommen Drohungen, wie auch immer. Das ist umkämpft. Oder vielleicht ist es nur deine Eitelkeit. Dein Stolz. Du möchtest dich nicht blamieren, du möchtest nicht verachtet werden. Und das sind die Kämpfe, die es für dich bedeutet, durch diese Tür einzugehen. Oder vielleicht ist es auch der Kampf an dem Punkt bei dir, ich habe das nicht nötig, ich bin ja in Ordnung, ich habe nichts, gehe Gott und ich lebe anständig nach den 10 Geboten. Aber das sagt uns der Johannesbrief, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also glaub mir, ob du dir selbst glaubst oder nicht, ob du diese Meinung von dir hast oder eine andere, du bist Sünder, du hast Sünde. Und dein Problem ist Sünde, genauso wie bei mir auch. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann machen wir ihn zum Lügner. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Und das steht am Anfang dieses Weges mit Jesus, dass wir erkennen, wir sind Sünder und wir brauchen die Vergebung und sein Maßstab gilt. Und dann darf ich mit Buße und Vergebung, mit Reue und Bekehrung durch diese Tür hindurchgehen. Und den Weg mit Jesus gehen, den Lauf jetzt in der richtigen Bahn laufen, nach dem Willen Gottes. Jetzt möchte mit Jesus, meinem Herrn. Ich möchte versuchen, vielleicht so das Wichtige hier nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Unser Leben hier ist nur der Vorspann, entscheidend aber für die Ewigkeit. Es ist möglich, zuversichtlich auf den Tod zuzugehen, weil Gewissheit darüber möglich ist, dass ich von Gott anerkannt werde, ich bei ihm auf seiner Seite sein darf. Um an dieses Ziel zu kommen, muss ich hier auf Erden den Weg gehen, der dorthin führt. Und ich muss auf diesen Weg wechseln, wenn ich nicht drauf bin noch. Ich muss durch diese enge Pforte gehen. Der Anfang dieses Weges ist die Buße. Erkennen, bekennen meiner Sünde, die Vergebung und die Unterordnung meines Lebens unter Jesus als meinen Herrn. Und bleibe ich trotz mancher Kämpfe auf diesem Weg bis zu meinem irdischen Ende, wird Gott mich in sein ewiges Friedensreich aufnehmen. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Herr, das ist eine Zukunft. Wenn ich auf diese Erde schaue, weiß ich nicht, was alles kommt. Und weiß ich nicht, was mir begegnen wird und wie es mir damit gehen wird. Aber wenn ich auf das Ende schaue, das Ende, was für mich dann der neue Anfang ist, dann weiß ich, dass mir Gutes begegnet. Dass ich in deiner Herrlichkeit dich erleben darf, als einen Gott, der voller Frieden regiert, ein ewiges Friedensreich, und dem niemand reinfuscht und nichts Böses dieses verunreinigt. Dank sei dir, Herr Jesus, dass du das möglich gemacht hast und uns unterwiesen hast, den Weg, den wir gehen dürfen dazu. Amen.